Der Kanban Coaching Podcast. Eine Entdeckungsreise durch das Kanban-Universum.
Moin Moin, herzlich willkommen zur neuen Folge vom Kanban Coaching Podcast. Und worum es geht, das sagt euch die Ina.
Schön den Kelch weitergereicht. Hallo und herzlich willkommen. Wir wollen heute über Upstream Kanban und oder Demand Management sprechen.
Genau, ein aus meiner Sicht Thema, das es tatsächlich in jedem Unternehmen irgendwie gibt und wo ich bei ganz vielen Unternehmen auch ganz viel Unklarheit und teilweise auch Unzufriedenheit wahrnehme. Ich werde häufiger dazu angesprochen, können wir das lösen, und einige Projekte an der Stelle schon gemacht. Und das sind wirklich gute Projekte, weil man kann man dafür so wahnsinnig gut einsetzen.
Ich finde das ganz faszinierend, weil also in den Firmen, in denen ich unterwegs bin, ist zumindest Upstream Kanban, glaube ich, überhaupt kein Begriff. Da weiß niemand, was das ist, und da können wir gleich auch nochmal drüber sprechen, was das ist. Und Demand Management kennt, glaube ich, in der großen Firma jeder. Aber wie das dann mit Kanban funktioniert, ist dann, glaube ich, auch total weit entfernt von deren Gedankenwelt. Und da bin ich dann eher unterwegs. Und da glaube ich dann aber vor allen Dingen, sage ich mal, in dem Change dieses Bewusstsein zu schaffen, dass man halt, wenn man ein kleines IT-Team mit WIP-Limit und so weiter ausstattet, dass man wahrscheinlich im ganzen Prozess sehr wenig bis gar nichts gewonnen hat. Und das ist halt schwer in die Köpfe zu kriegen, ne? Dass man halt nicht oben so viel reinstopfen kann, wie man möchte, und die sind einfach nur zu langsam.
Ja, also da sage ich es mal tatsächlich, wie Klaus Leopold es da so ein bisschen andeutet, im Sinne von Gesamtprozess im Blick halten, ne? Also zur Abarbeitung von Aufgaben gehört ja auch die Vorbereitung von Aufgaben. Und wenn ich nur die Abarbeitung der Aufgaben im Blick habe, dann fehlt mir einfach der erste Teil. Da sind wir so ein bisschen auch Richtung Flight Level unterwegs, wo man sagen kann, okay, auch die Flight Level haben so diese ganzheitliche Betrachtung ja auch sehr stark im Fokus. Die Kanban University nennt es Upstream Kanban. Ja? Und ich habe das in irgendeinem Podcast oder irgendwo neulich gehört, dass es da hieß, naja, die Kanban University hat hier ein schlechteres Marketing als Klaus. Ich glaube, das stimmt. Da ist der Fokus nicht drauf gelegt worden, aber Meierhofen in diesem Jahr 2022 soll wohl dazu geführt haben, dass man sich darüber zusätzliche Gedanken macht, wie man das besser verkauft und auch besser regeln kann. Und das ist, glaube ich, für alle, die Kanban einsetzen wollen, eine ganz gute Sache. Also gerade für uns Coaches.
Sehr detailverliebt sozusagen, was jetzt die University angeht. Ich weiß nicht, ob viele Leute, die das Kanban nutzen, ob denen das alles ein Begriff ist und ob das für die so wichtig ist. Aber vielleicht habt ihr schon rausgehört, Upstream Kanban ist im Grunde genommen der Teil der Aufgaben, der vor euch passieren muss, dass ihr überhaupt irgendeine Aufgabe bekommt, ne? Und viele Leute haben vielleicht eher was im Kopf oder ein Bild im Kopf, wenn sie wissen, dass man einmal so den ganzen Wertstrom am besten visualisiert. Und dann ist alles, was vor euch passiert, Upstream, und alles, was nach euch noch passieren muss, Downstream Kanban, dass ihr das einmal so ein bisschen mit auf den Zettel habt. Und die Flight Levels helfen da ja manchmal, wobei das ja dann eher so ein Teil von Business Agility ist, mehr als von den Flight Levels vielleicht, weil die Flight Levels ja doch eher einen anderen Informationsgehalt oder eine andere Ecke der Wertschöpfung in der Firma darstellen. Aber ich bin auch ein ganz großer Fan von den Flight Levels, auch von Klaus Marketing und von der Darstellung, die er dann teilweise... Er hat immer so ein schönes Bild, wo er dann zeigt, ein typisches Kanban-Board, ne, zu tun, irgendwie in Arbeit und fertig, und schön das dicke WIP-Limit so für die IT. Und dann sagt er, ja, aber wie kriegt ihr denn eure Aufgaben? Und dann kommen da irgendwie noch drei Spalten davor dazu und sagen, ja, wo kommen diese Ideen denn her? Und dann kommen da nochmal drei Spalten dazu. Ich finde das immer sehr plastisch, das finde ich super. Und dann hat man so nach und nach einmal die ganze Wertschöpfungskette vom Kunden bis zur Auslieferung des Produkts, was auch immer ihr damit tut.
Genau. So, die Frage ist also eigentlich schon beantwortet, was ist dieses Upstream-Kanban? Und dieses Upstream-Kanban sorgt halt wirklich dafür zu gucken, wie können wir eine bessere Auslastung hinkriegen, den sogenannten vielbeschworenen Flow optimieren, im Sinne von Ideen sollten nicht zu lange liegen bleiben, bis sie wirklich realisiert werden. Ich glaube, das ist gerade im Bereich Produktmanagement ein total wichtiges Thema, ja. Wenn ich mir irgendwie Ideen mache, dass ich dann auch dafür sorgen, dass ich dafür sorgen kann, dass sie vielleicht dann auch nicht so lange liegen, um realisiert zu werden. Ne? Also gerade so die Produktmanager oder Product Owner, für die ist so dieser Upstream-Bereich existenziell.
Ich betrachte das eigentlich immer von einem ganz anderen Aspekt her oder von einer ganz anderen Ecke, weil das Liegenbleiben ist eine Geschichte, ne? Aber meistens haben die Firmen und die Fachabteilungen zum Beispiel eine riesen Fülle an Ideen und dann bedeutet es leider auch einfach Nein sagen, damit man überhaupt Flow erzeugen kann, ne? Und ich finde das immer ganz schön, dieses Paradoxon, dass wenn die IT-Teams, also wir arbeiten ja ganz oft in IT, deswegen sei das jetzt mal unser Beispiel, dass die umsetzende Partei in dem Fall die IT ist, arbeitet schöne Lösungen aus und dann kommen diverse weitere Ideen, was man mit dem Produkt oder mit dem Service noch so anfangen könnte, welchen Button dann noch, wo man auch eine E-Mail verschalten könnte und überhaupt, was super ist, aber es bedeutet letzten Endes, dass Upstream noch mehr Ideen reinkommen, als die IT sowieso schon abarbeiten kann. Ne? Und dann entsteht häufig der Stau und dann kommt es vielleicht auch zu diesem Effekt, den Carsten beschrieben hat, dass man zwar eine tolle Idee hat, vielleicht ist die auch die wertvollste von allen Ideen, die dort sind, aber mit Pech bleibt es halt ewig liegen durch dieses ganze Unkoordinierte, was im Upstream gerne mal passiert, je nach Reifegrad der Organisation.
Bedeutet letztendlich, ein ganz wesentlicher Punkt beim Upstream ist eine Priorisierung und noch vor der Priorisierung eigentlich ein, machen wir das überhaupt? Wollen wir das überhaupt? Welchen Wert schafft es? Also im Sinne der agilen Wertschöpfung von dem, was da geschaffen wird. Und nicht jede Idee ist es im Zweifelsfall wert, weiter vorbereitet zu werden. Und man wird sich dadurch deutlich bewusster. Was möchte ich eigentlich wirklich haben? Oder ja, kann das weg? Ja? Schöne Idee, aber kann das weg? Oder noch nicht mal vielleicht eine schöne Idee. Ja? Und genau dieses Bewusstsein, das hilft, glaube ich, extrem stark im Sinne, also der Produktowner und alle, die da drumherum schwirren, zu sagen, wohin entwickeln wir uns eigentlich?
Ja, wenn man damit arbeitet, ne?
Ja. Genau, mit dem Produkt. Also man kriegt ein ganz anderes Bewusstsein zu dem, welche Ideen haben wir, zahlen auch diese Ideen auf vielleicht strategische Ziele ein. Zahlen diese Ideen tatsächlich auf das Produkt ein oder ist es nur, sind es nur Ideen technikverliebter Menschen, die sagen, oh, das wollte ich immer schon mal ausprobieren, aber am Ende keine Wertschöpfung dahinter steht?
Und ein zweiter Aspekt, der auch noch gut zum Tragen kommt, wenn das wirklich dann sozusagen immer weiter ausgebaut wird und gelebt wird, ist der, dass die Leute nach und nach begreifen, dass sie alle in demselben Boot sitzen, ne? Und dass es gar nicht so die eine Abteilung besser als die andere oder mehr oder ne, wir gegeneinander, das bringt nämlich überhaupt nichts. Wenn sie alle quasi durch den gleichen Engpass müssen, muss man sich in gewisser Weise zusammenraufen und sich verschwören, sage ich mal, um für die gesamte Firma das Beste zu erreichen. Und Carsten und ich hatten das im Vorfeld schon einmal gesprochen, dass man nicht lokal für sich optimiert, weil es sein kann, dass das für die Firma insgesamt die schlechtere Wahl gewesen ist. Ne? Und ja, also im Endeffekt hängen die eigenen Jobs und der Erfolg der Firma da ja auch mit dran. Ne? Und für einige ist das vielleicht nicht so offensichtlich, wenn die Firma viel Geld macht, fallen so kleine Verluste oder kleinere Fehlentscheidungen halt kaum ins Gewicht, fällt kaum auf. Aber bei anderen Firmen, wenn die in die Krise geraten, ist das absolut existenziell. Ne?
Oh ja. Ja, schlechte Ideen kann sich so ziemlich niemand auf Dauer leisten. Ja?
So ist es. Oder unkoordiniertes, ne? Und dass da Geld verbrannt wird die ganze Zeit für Sachen, die nicht so dringend oder wichtig gewesen wären. Ne?
Genau. Es gibt ja diese schöne Idee von 3M, die irgendwann mal einen Kleber suchten und daraus sind dann die Post-its geworden. Das ist ein Abfallprodukt. Post-its sind tatsächlich ein Abfallprodukt aus einer Idee. Offensichtlich eine Cash-Co. Aber naja, aber darum geht es jetzt gerade nicht im Upstream.
Genau, aber ich finde das auch nochmal einen schönen Aspekt. Es ist auch nicht so, dass das so eine Schwarz-Weiß-Geschichte ist, dass man immer sofort weiß, eine Idee ist gut oder schlecht. Aber allein darüber zu sprechen und sich Gedanken zu machen, welches Ziel will ich damit erreichen, welche Kunden will ich vielleicht damit erreichen, wie viel Geld, glaube ich, sparen wir dadurch? Solche Dinge werden, glaube ich, viel zu wenig gefragt, glaube ich, in vielen Firmen.
Absolut.
Und auch hinterher, wenn das Projekt ausgeliefert wurde, gecheckt, ob das wirklich eingetreten ist, ne? Weil das sind ja erstmal Hypothesen.
Ja, und da, das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung zu dem, wie gehen wir eigentlich vor, wenn wir so ein Upstream aufbauen? Im Sinne von, wie schaffe ich eigentlich hier diese Klarheit, die ich brauche, um die richtigen Entscheidungen zu treffen, um hinterher die richtigen Funktionen, wir haben gerade schon über die Wertschöpfung gesprochen, tatsächlich dann auch zur Realisierung zu beauftragen. Und bei mir ist es so, ich baue da eigentlich relativ einfach den aktuellen Stand auf in einem tatsächlich ganz normalen Kanban-Board, zu sagen, so, was passiert denn eigentlich bei euch, wenn ihr Ideen habt, die zur Realisierung kommen? Und was ich ganz häufig erlebe, ist, dass es für viele hier keinen Prozess gibt. Ja, da kommt dann oftmals die Aussage, ja, der und der hat gesagt, wir wollen das jetzt so machen. Das ist nicht zwangsläufig der Product Owner oder der Projektmanager oder der Programmmanager oder wie auch immer die Stelle oder die Verantwortlichkeitsstufe da gerade benannt wird. Sondern was mich ganz, ganz viel sehe, ist eine komplette Unkoordiniertheit von Ideen, die dann ganz schnell im Backlog schon stehen für die Realisierung und man sich überhaupt noch nicht klar ist, was eigentlich wirklich damit passieren soll und wie es zu realisieren ist, etc. pp. Ein Ergebnis davon ist, dass die Realisierung hinterher wahnsinnig lange dauert, vielleicht wahnsinnig viel Geld auch kostet, je nachdem, wie man rangeht, wie stark man experimentiert. Also da sind dann Scrum-Teams vielleicht auch ganz gut aufgestellt, indem sie sagen, gut, wir experimentieren am Anfang mal ein bisschen und können dann vielleicht schneller sagen, oh, das wird so nichts. Aber in jedem Fall ist es da an der Stelle falsch einsortiert. Wenn es dann schon im Backlog ist, ist immer falsch. Und da gehe ich in den Projekten dann wirklich meist hin und sage so, wer ist denn eigentlich alles beteiligt an so einer Ideenfindung? Wer hat da alles so seinem Senf zuzugeben? Und daraus werden dann Prozessschritte.
Ich finde das ganz interessant, weil ich das auch immer erlebe. Also meistens frage ich, gibt es denn einen Prozess? Und ist immer die allheilige Meinung, ja. Und dann sage ich, wie ist der denn? Und dann entweder gibt es so Leere, wo dann der Wüstenroller so, ne, entweder durch den Raum oder durch den virtuellen Raum rollt. Und dann ist es total schwer, dass sich irgendwie auf irgendwas zu einigen. Und dann gibt es so rudimentäre, ja, eigentlich müsste man und so. Und letzten Endes, das ist denen aber nicht so bewusst, ist es meistens doch immer noch so, ne, wer am lautesten schreit oder wer da am meisten Macht indirekt hat oder vielleicht auch direkt und dann mit den Verantwortlichen spricht. Oder das andere Extremum, dass alles, was angefragt wird, dann irgendwie im Backlog landet, ne? Und dann auch irgendwie völlig ungefragt ist das einfach eine Liste von Dingen, die gemacht werden müssen. Und da steht dann mit Glück noch irgendwie so ein paar Parameter und Rahmenbedingungen drin, was sie damit erreichen wollten oder wie teuer es werden soll oder werden darf oder wie auch immer. Meistens aber nicht. Und dann ist es eine ewig lange Liste. Und dann manche, also es klingt so blöd, ich mache das manchmal, um die Leute zu quälen, dass wir regelmäßig durch das Backlog gehen, immer wieder alles durchgucken, ob das noch so stimmt, ob die Prioritäten stimmen. Leider ist trotz dieses immensen Zeitaufwandes selten die Antwort, wieso machen wir das eigentlich? Das nervt und ist blöd. Und irgendwann frage ich die, ob die das nicht nervt und blöd ist, weil ich dann auch keine Lust mehr habe. Weil man muss einfach Nein sagen. Und ein paar Sachen muss man dann rausschmeißen. Dieses Pflegen eines ewig langen Backlogs, das bringt keinem was. Das ist eigentlich Waste im Lean-Sinne, ne?
Ja.
Also schön ist es, wenn man dann, genau wie du sagst, nach und nach sich ein Stück vorarbeiten kann zur nächsten Abteilung, die davor ist, und die irgendwie mit an Bord kriegt und immer mehr Transparenz bekommt, ne? Weil dieses, es gibt keinen Prozess, ist ja dann nicht nur in der IT so, sondern bei allen irgendwie so, ne? Die wissen immer, wenn du ein Projekt willst und ich frage, dann wissen die, ich muss den ansprechen. Aber das ist ja, ne, nicht so richtig ein Prozess. Aber da muss man dann so nach und nach drankommen, ne? Und ich glaube, das vergessen die Leute einfach. Die holen uns halt gerne, weil sie in der IT ein agiles Team haben möchten, ne? Ist ja aber keine Business-Agilität.
Ja, und ich habe auch ganz häufig beobachtet, dass die Langsamkeit für die Umsetzung von Ideen für gewöhnlich nicht der Teil ist, wo die Sachen dann wirklich programmiert oder hergestellt werden, sondern die Langsamkeit passiert davor im Sinne von, welche Entscheidungsträger gibt es eigentlich? Gibt es da irgendwelche Komitees, die damit irgendwie ihren Senf dazugeben müssen, etwas abnicken müssen, Budgets bereitstellen müssen, etc. pp. Das ist immer noch eine Diskussion, dann beispielsweise auch, wie Gnome kann hier so ein Product Owner, so ein Product Manager wirklich arbeiten. Oftmals in meiner Wahrnehmung kann er das nicht und hat da schlichtweg nicht die, nicht die Budgets zur Verfügung, nicht die Entscheidungsgewalt. Und dann wird so ein Upstream-Prozess zur Chance, es besser zu machen. Also wenn man erstmal das Ist aufmalt mit allen möglichen, ich nenne es immer Aufzugfahrten, ja, in andere Abteilungen rein zur Abstimmung, in andere Gremien rein zur Abstimmung und so weiter. Und wenn man dann feststellt, okay, da kommt der, irgendwann kommt der Aufzug wieder hoch, aber wie lange das dauert, wissen wir gar nicht. Oder es ist ein Zufallsprodukt oder sonst irgendwie. Wenn man dann sagt, hier an der Stelle wollen wir schneller werden, dann fängt man an, wirklich die Gesamtkette zu optimieren. Und da wird es dann für einen Change Manager dann auch spannend, weil da sind wahnsinnig viele Gespräche zu führen, wahnsinnig viele Stakeholder abzuholen, um zu hören, hört mal zu, ein Ziel ist offensichtlich, ihr wollt schneller werden, aber mit den bisherigen Prozessen wird das nicht funktionieren. Also wie könnte es passieren? Und dann geht die Diskussion weg von Kanban, dann geht die oder nicht weg von Kanban, sondern dann ist Kanban so ein Change-Management-Prozess und nicht nur das Board an der Wand.
Ja, es ist auch bei mir ganz gerne mal genommen, dass die Leute dann sich überlegen, welche Stage-Gates brauchen sie da eigentlich, ne? Und wenn sie dann merken, dass sie dieses Portfolio mit den ganzen Projekten nicht unter Kontrolle haben, ist das meistens der Wunsch nach total vielen dieser Gates, wo man dann hier noch das kontrolliert und jenes kontrolliert und dann. Und das ist eigentlich gut, wenn man das dann mal visualisiert und auch die Zeit mal misst, weil das ist meistens, da tun sie sich in der Regel keinen Gefallen mit, ne? Und genau das, was du am Anfang beschrieben hast, Idee, schnelle Prüfung, erste Hypothese, vielleicht einen kleinen Prototypen programmieren, um das Risiko abschätzen zu können, ein bisschen zu minimieren, zu gucken, funktioniert das? Das gibt es echt ganz selten, besonders in großen Firmen nicht, ne? Obwohl denen das einfach sehr viel Bürokratie, Geld, Meetings und so weiter sparen würde. Es wäre viel billiger, es so zu machen, ne? Aber das ist schwer in die Köpfe zu kriegen. Besonders, wenn so viele Leute dort arbeiten und die das schon immer irgendwie anders gemacht haben, ne?
Ja, da liebe ich tatsächlich den Ansatz von Scrum, ne? Schnelle Ergebnisse liefern, also minimale Ergebnisse liefern, um zu überprüfen, sind wir da auf dem richtigen Weg und schaffen wir das auch. Und die Metriken von Kanban können einem da ja super gut helfen, dann beispielsweise auch. Das ist jetzt aber vermutlich Thema einer gesonderten Folge, wie man das verbinden kann. Ich glaube, wichtig ist rüberzubringen, der Upstream ist der Teil, wo man wirklich schnell werden kann im Sinne von Wertschöpfung vorbereiten. Und das ist der Teil, der sicherlich am meisten Optimierungsbedarf in Unternehmen hervorruft, weil es so viele einzelne Bereiche betrifft.
Genau, man muss sehr viel mit den Menschen dort arbeiten, die an den Prozessen vor dem IT-Team, nennen wir es jetzt mal, irgendwie beteiligt sind und sich da langhangeln, damit man nach und nach wirklich den ganzen die ganze Wertschöpfungskette einmal aufgemalt hat, mit den Leuten gesprochen hat, ne? Und da ist, glaube ich, viel Fort- und Weiterbildung nötig, auch Fingerspitzengefühl, um denen dieses Kanban-Prinzip näher zu bringen. Denn der Engpass existiert, ne? Egal, ob man Kanban mag oder Scrum lieber mag oder Agil gut findet oder Wasserfall, den Engpass gibt es immer. Der geht nicht weg, nur weil man Kanban blöd findet, ne? Also, so.
Ja. Hat man es einmal gemacht, hat man sehr schnell wirklich gute Ergebnisse und man weiß, wofür sich dann diese Anstrengung auch gelohnt hat.
Wie gesagt, visualisiert den Wertstrom ist unser Tipp wirklich und arbeitet dann mit den Leuten und ihr werdet sehr schnell Verbesserungspotenziale sehen. Also Upstream ist toll und wichtig. Macht es.
Und wenn ihr nicht wisst, wie, spricht Ina oder mich an. Ihr findet uns im Internet, bei LinkedIn, unter Twitter Kanbanauten. Jeder von uns hat auch noch so einen eigenen Twitter-Account. Also sprecht uns an, kein Problem, wir helfen euch da gerne.
Und ansonsten freut euch schon auf die nächste Folge und besucht uns wieder hier beim Kanban Coaching Podcast.
Einen schönen Tag, habt Spaß und bis dann. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Das war der Kanban Coaching Podcast von und mit Ina Galinski und Carsten Rüscher.